Ja, der Predigtext, der heute für den Sonntag Jubilate gegeben ist, der steht im Johannesevangelium und es wird heute um eines der sieben Ich-Bin-Worte von Jesus gehen. Jetzt könnte ich mit einem Quiz starten. Wer weiß die sieben Ich-Bin-Worte, wer kriegt es zusammen? Ich lasse es aber, weil ich selber wahrscheinlich nicht zumindest in der Reihenfolge hätte aufzählen können. Die Ich-Bin-Worte, das sind ganz besondere Worte von Jesus, die wir im Johannesevangelium finden, die an seine Jünger gerichtet sind und die ihn kurz vor seinem Tod mitgegeben hat, in denen er sich offenbart und sagt, wer er ist und wie er ist. Und die Ich-Bin-Worte, die vor dem stehen, was wir heute uns anschauen, das ist nämlich das letzte Ich-Bin-Wort, das sind die folgenden. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, das Licht der Welt, die Tür, der gute Hirte, die Auferstehung und das Leben, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das letzte der sieben, Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Und darum wird es heute gehen. Diese Ich-Bin-Worte sind nochmal anders aufzufassen als die Gleichnisse von Jesus. Jesus sagt nicht, ich bin wie eine Tür, ich bin wie der gute Hirte. Es ist wirklich ein Ich bin der gute Hirte, ich bin der wahre Weinstock. Natürlich stecken dort Bilder dahinter, aber Jesus drückt in diesen Worten was sehr Zentrales aus. Und wie gesagt, kurz vor seinem Tod hat er das seinen Jüngern mitgegeben, damit sie es im Gedächtnis behalten. Und ich lese den Predigttext, das sind die Verse 1 bis 8 aus dem Kapitel 15. Der wahre Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt, und werdet meine Jünger. Soweit der Predigttext für heute. Es geht also um den wahren Weinstock. Und als ich den Text mir zum ersten Mal durchgelesen habe, oder allein die Bibelstelle, war mein erster Gedanke, das Thema Weinbau, könnte ich eigentlich nicht weiter weg davon sein. Ich bin im Schwarzwald aufgewachsen, da hat man damit gar nichts am Hut. Ich mag Trauben nicht besonders gern, ich bin kein Weinkenner, kein Weintrinker. Also es ist eine andere Welt für mich. Ich habe versucht, mich da ein bisschen einzulesen, und zum Glück geht es ja auch nicht um die Botanik heute, sondern um die Worte da auszulegen. Und trotzdem würde ich gerne damit starten, einmal zu definieren, was ist denn der Weinstock? Der Weinstock ist die gesamte Pflanze mit Wurzeln, Stamm und den Trieben und den Reben. Und die Reben, das ist das, was vom Stamm, vom Weinstock ausgeht, und an diesen Reben werden später die Früchte wachsen. Wir finden dieses Bild vom Weinberg oder auch vom Weinstock an verschiedenen Stellen in der Bibel, in Gleichnissen, aber auch schon im Alten Testament, wo der Weinstock mit dem Volk Israel verglichen wird. Und dort bringt der Weinstock, nämlich das Volk Israel, nicht die Frucht, die Gott sich erwünscht hat. Mit diesem Weinstock, von dem wir jetzt hier lesen, verhält sich's anders. Es heißt nicht, ich bin der Weinstock, sondern ich bin der wahre Weinstock. Also Jesus als von Gott gepflanzt in unsere Welt ist der wahre Weinstock. Und ich möchte euch meine Gedanken zu dem Predigttext jetzt weitergeben. Ich habe es in drei Punkte gegliedert, die so ein bisschen dem folgen, wie auch die Pflanze quasi behandelt werden würde. Es geht zum ersten um das Reinigen, dann um das Bleiben, das Verbleiben in Jesus und zum Schluss um das Fruchtbringen. Beginnen wir mit dem Reinigen. Auch das habe ich mir wieder angelesen, das Reinigen, der Rebschnitt. Ich habe es noch nie selber gemacht, von euch wahrscheinlich einige, die es schon auch selber gemacht haben. Im Spätwinter wird wird der Weinstock beschnitten, die Reben ausgedünnt, sodass die stehen bleiben, die an denen später die Früchte wachsen. Man möchte nicht viele kleine saure Trauben, sondern am Schluss einige süße, große, prall gefüllte Trauben ernten. Das heißt, man muss es etwas ausdünnen. Man kann nicht alle Triebe stehen lassen. Zum anderen möchte man, dass die Triebe in die richtige Richtung wachsen, eben im Spalier, wie man die Weinstöcke gepflanzt hat. Und es ist auch wohl noch wichtig, die Pflanze auszudünnen, wegen Schädlingsbefall und so weiter. Also man möchte keine Hecke nachher, sondern ein Spalier an Wein in seinem Weinberg. Ja, das Ausdünnen wird auch bei uns ganz am Anfang im Predigttext erwähnt. Der Vater, der Weingärtner, entfernt die Triebe, die nicht vielversprechend sind, nicht zur Pflanze gehören, und die werden weggeworfen. Und die Frage ist, wer gehört denn zum Weinstock? Sind wir dabei? Sind wir die guten Reben? Sind wir die ausgewählt werden, die es wert sind, dass sie gereinigt werden, gehegt und gepflegt von Gott? Oder laufen wir vielleicht Gefahr, weggeworfen zu werden? Also wie verhält sich es mit den Reben und wer gehört dazu? Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und die Alternative eben, wenn man nicht dazu gehört, ist das, und das wird auch recht klar so benannt, weggeworfen, verdorrt und verbrannt. Ja, gehören wir dazu? Und diese Frage habe ich mir gestellt, und eigentlich beantwortet es direkt der Vers Nummer 3 im Predigttext, als Jesus sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Und an dem Satz bin ich etwas hängen geblieben, und ich denke, für die Jünger damals, für die dieser Satz gesprochen wurde, muss es klar gewesen sein. Sie haben Jesu Worte gehört, sie sind direkt seinem Ruf gefolgt, sie haben alles stehen und liegen lassen, waren seine Nachfolger, haben diese Worte verinnerlicht, danach gehandelt. Und dort gilt dieser Zuspruch, ihr seid rein um des Wortes willen. Das muss, denke ich, vor allem, wenn man sich diese Frage stellt, gehört man zu diesem Weinstock, ist das eine sehr beruhigende und zufriedenstellende Antwort, ihr seid schon rein. Gilt es auch uns? Kann man den Satz direkt auf uns übertragen? Und das habe ich mich gefragt, als Fragestellung, macht das Wort allein rein? Sorgt das Wort allein dafür, dass wir rein sind, dazu gehören zum Weinstock? Und Jesus knüpft erstmal in Vers 3 keine weiteren Bedingungen daran. Das heißt nicht, ihr seid rein, wenn ihr dies und jenes tut und befolgt. Also zunächst mal muss man sagen, ja, es steht dort nichts, außer ihr seid rein um des Wortes willen. Was das für mich etwas schwer gemacht hat zu verstehen, ist die Tatsache, dass ja Jesus an anderen Stellen, zum Beispiel in der Bergpredigt, immer das Wort, das Hören und die Tat miteinander verknüpft. Also Beispiel vom Gleichnis vom Hausbau, wo es heißt, wenn ihr meine Lehre hört und danach handelt, dann seid ihr klug. Also immer diese Verknüpfung vom Wort und dem Tat. Ich denke, was hier wichtig ist, ist, dass wir die Reihenfolge betrachten. Zuerst kommt das Hören und dann kommt das Handeln danach. Und bei diesem Punkt des Reinseins, des Reinigens, des Dazugehörens am Weinstock, denke ich, das ist der erste Teil, das Hören. Wir werden nachher beim zweiten Punkt, beim Bleiben in Jesus, nochmal von dieser Tat sprechen. Aber zunächst mal können wir festhalten, für das Reinsein genügt das Wort. Und was die Jünger damals zu diesem Zeitpunkt nicht hatten und was wir haben und was ich damit direkt verknüpfen würde, das ist der Tod Jesu und seine Auferstehung. Durch sein Blut sind wir rein, sind wir es wert, an dem wahren Weinstock zu wachsen und letzten Endes Frucht zu bringen. Also durch seinen Tod, durch das, was uns vorher getrennt hat, die Sünde, haben wir ein Anrecht darauf und sind verbunden mit ihm. Und auch die Taufe, denke ich, ist als Akt dessen zu verstehen, dass Gott uns etwas zuspricht, dass wir gar nicht handeln müssen, sondern Gott der alleinige Handelnde ist und wir dadurch rein sind. So drückt zum Beispiel Paulus aus im Korintherbrief, wo es heißt, aber ihr seid rein gewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Also ich denke, das ist ein schönes Bild, das Reinwaschen in Form der Taufe und Reinsein und eben zum wahren Weinstock gehören zu dürfen. Dieses Thema Reinsein, finde ich, die Zusammenfassung davon ist eigentlich auch ein paar Verse später in unserem heutigen Kapitel, im 15. Kapitel, zu lesen, und zwar im Vers 16, wo es dann heißt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt auf, bleibt auf das, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Also, jeder von uns ist ausgewählt und wir werden sorgfältig gereinigt, wir gehören dazu, ohne unser Zutun. Dann zum zweiten Punkt, in Jesus bleiben. Ich denke, wenn wir da einen Bezug zur Pflanze machen, ist das einfach zu verstehen. Die Reben, die nicht mit dem Weinstock verbunden bleiben, die haben keine Möglichkeit, die Nährstoffe und so weiter aufzunehmen. Die werden nach kurzer Zeit verdorren und natürlich keine Frucht bringen, das einfach zu erfassen. Und Jesus sagt genau das, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Also wenn diese Verbindung nicht besteht, dann können wir nicht nur sehr wenig tun, sondern nichts tun. Und dieses Bleiben ist ganz zentral in dem Predigttext heute, weil, ich habe es mal nachgezählt, in fast jedem Vers, jedem einzelnen Vers kommt das Wort Bleiben in irgendeiner Form vor. Und es geht in beide Richtungen, das heißt, bleibt in mir und ich in euch. Es geht also um eine ganz feste Einheit, einen ganz festen Verbund, der ja, sehr relevant ist und ohne den wir nichts tun können. Und dann stellt sich natürlich die nächste Frage, wie bleiben wir in Jesus? Wie schaffen wir es, diese Verbindung aufrechtzuerhalten? Denn es ist, denke ich, ja schon klar, es ist kein einmaliges Tun, was von unserer Seite aus kommen muss und dann ist die Verbindung gesichert. Es ist die Frage, wie schaffen wir es, immer mit dieser Quelle und zwar mit dem wahren Weinstock und mit der wahren Quelle in Verbindung zu bleiben. Und ich denke, das ist unser aller Wunsch und unser aller Ansinnen. Und dazu sind mir zwei oder drei Punkte eingefallen, die zentral dafür sind, für dieses Bleiben in Jesus. Ganz am Anfang, denke ich, müssen wir erstmal die Notwendigkeit erkennen, in Jesus zu bleiben. Also es muss unser Wunsch, unser tiefes Bedürfnis sein, mit ihm in Verbindung bleiben zu wollen. Und das ist etwas, was von uns ausgehen muss. Dieser Wunsch, mit dem Weinstock in Verbindung zu bleiben. Und ich denke, da ist es zuerst ganz hilfreich und auch, wie es im Text heißt, in seinem Wort zu bleiben, in seinem Wort in der Bibel zu lesen und das Wort erstmal zunächst mal aufzunehmen. Ich habe neulich einen interessanten Satz gelesen, wo es hieß, jedes Mal, wenn wir in der Bibel lesen, verändert sich unsere Beziehung von Gott. Also es wird nicht, wir werden nicht neutral rausgehen. Es gibt entweder die Möglichkeit, dass wir näher zu ihm hinkommen, näher zu ihm wachsen, oder wenn wir Dinge verneinen, ablehnen, wir ein Stück weiter entfernt davon sind. Also das Lesen verändert uns und es wird uns letzten Endes darin bestärken, diese Verbindung anzustreben und überhaupt das zu wollen aus uns heraus. Und dann, denke ich, ist eine ganz zentrale Rolle bei dieser Verbindung das Gebet. Jesus sagt selbst im Predigttext in Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Also das Bitten steht hier direkt drin. Wir dürfen Jesus um alles bitten und wir können das ganz konkret im Gebet tun. Und Jesus hat es ja selbst so gehandhabt, indem er mit seinem Vater geredet hat, gebetet hat. Also diese Kommunikation als Mittel, mit ihm in Verbindung zu bleiben. Da ist natürlich zunächst mal, oder Jesus zeigt uns da auch auf, welche Möglichkeit im Gebet steht. Weil es heißt nicht, ihr seid im Austausch mit mir, sondern es heißt, ihr werdet bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Ich weiß nicht, ob das eurer Erfahrung entspricht. Meiner entspricht es nicht. Also ich kann nicht behaupten, dass alles, was ich bisher gebittet habe, mir widerfahren ist. Heißt es dann, muss ich dann meine Verbindung zu Jesus hinterfragen? Ist sie noch nicht gut genug? Fließt da noch nicht genug von der Lebenskraft, als dass es jetzt reicht und ich wirklich bitten kann, was ich will und es wird mir dann widerfahren? Darüber habe ich auch ein bisschen nachgedacht und ich denke, das ist etwas anders zu verstehen. Wenn wir in Jesus bleiben und wenn diese Verbindung wirklich besteht, dann muss es eigentlich unser Hauptanliegen sein, dass wir die Verbindung mit ihm suchen und die Verbindung mit ihm aufrechterhalten. Das muss unser oberster Wunsch und das wichtigste Anliegen sein, denn wir erkennen, dass wir aus uns heraus gar nichts tun können. Und wenn es dieser Wunsch in uns so stark ist, und der wird aus dieser Verbindung mit Jesus heraus so kommen, dann können wir Jesus um alles bitten. Und was wird unser Bitten sein? Dass diese Verbindung nicht aufhört, dass diese Verbindung bestehen bleibt und wir mit ihm in Verbindung bleiben. Und da sichert er uns zu, sagt uns zu, ihr dürft bitten, was ihr wollt, es wird euch widerfahren. Ich finde es eine schöne Zusage, weil es nicht darauf ankommt, gerade was das Bitten angeht, das Gebet, wie lange ich bete, welche Worte ich wähle, wie oft am Tag ich bete. Das Sehnen nach ihm und das ernst gemeinte Gebet, die Verbindung zu Jesus, reicht aus. Und wir haben die Zusage, dass er uns in dieser Verbindung bestärken wird. Man könnte es vielleicht auch anders ausdrücken. Es gibt natürlich viele Dinge, um die wir bitten, die ganz konkret in unserem Alltag stehen und die vielleicht oft auch aus einer Motivation heraus geschehen, die uns jetzt unmittelbar irgendwo einen Nutzen bringt oder einen Vorteil, wie auch immer. Und dieses Bitten, auch das dürfen wir tun. Wir dürfen Jesus um alles bitten und ihn in die noch so kleinsten Dinge mit in unserem Leben mit reinnehmen. Das zu erwarten, dass wir eben durch einen Vorteil oder sonstiges im Gebet einen Vorteil für uns, unser Leben erringen, ist aber, denke ich, die falsche Motivation für, oder es ist nicht die Motivation aus Jesus heraus und der Wunsch, mit ihm in Verbindung zu bleiben an der Stelle. Und deshalb ist in Vers 3 steht auch dieser Satz nicht alleine, ihr werdet alles bekommen, um was ihr bittet, sondern es heißt ja, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch und so weiter. Also ist da eine Voraussetzung da und das ist eben dieses, wenn ihr aus dieser Verbindung heraus, aus mir heraus, das bittet, dann wird es geschehen. Das war jetzt also das Thema sein Wort lesen, das Gebet. Und als dritten Punkt noch, ja, denke ich, ist für diese bleibende Verbindung zu Jesus, die es wichtig, so zu leben, wie Jesus sich das vorgestellt hat. Also letzten Endes nach seinen Geboten zu leben. Und da möchte ich noch die Verse 9 bis 12 lesen, die sich direkt an den Predigttext anschließen. Da sagt Jesus, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Also, es geht hier um die Nächstenliebe, es geht um die Liebe als das Gebot von Jesus und auch das ist etwas, was, wenn wir es leben, mit ihm eben in Verbindung bringt und in Verbindung hält. Und auch hier ist es nicht die Leistung, die wir erbringen und die sich irgendwie ausdrücken und messen lässt und dann die Verbindung stärkt oder schwächt, aber es ist etwas, was wir durchaus auch sichtbar tun können, nämlich diese Nächstenliebe zu praktizieren und eben das zu tun, was Jesus gefällt. Was mir noch wichtig geworden ist, gerade in diesem Bezug auf, ja, welche Leistung oder was können wir erbringen, um die Verbindung zu stärken. Dieser Gedanke hat sich mir zumindest aufgedrungen, dass doch irgendwas von uns kommen muss, um diese Verbindung zu stärken. Wir müssen jedenfalls für die Verbindung kein Soll erfüllen oder uns irgendwie unser Leben lang anstrengen und wenn wir uns nicht genug anstrengen, eben Gefahr laufen, dass die Verbindung aufhört. Aber, und auch das steht im Text, wir können von uns raus dafür sorgen, dass die Verbindung verloren geht. Und das ist, denke ich, das Tragische, was passieren kann. Und dass wir entweder nicht mehr die Notwendigkeit sehen oder bewusst uns dagegen entscheiden, diese Verbindung zum wahren Weinstock zu Jesus zu haben. Und das kann sehr wohl passieren. Und damit, denke ich, ist es klar, es ist dieses Suchen der Verbindung und Aufrechterhalten und dieser Wunsch von uns aus, das ist etwas, was das ganze Leben lang prägen wird und soll und ist nicht eine einmalige Entscheidung, die dann automatisch alle Weichen im Leben in die richtige Richtung stellt. Und jetzt haben wir davon gehört, was mit dieser Verbindung einhergeht. Spüren wir es in irgendeiner Form, dass wir in dieser Verbindung sind? Und ich denke, ja, und auch da sind genau diese Verse, die ich gerade noch gelesen habe, relevant. Denn es heißt dort ganz klar, oder es wird ganz klar mit dem Bleiben in Jesus, die Freude verknüpft. Die Freude, wenn ihr in mir, in meinen Worten bleibt, bleibt meine Freude in euch. Und das ist das, was wir spüren können, die Freude. Und da denke ich, ist es ja, interessant, über verschiedene Lebenslagen hinaus, das sich anzuschauen. Wir haben mit Sicherheit nicht immer die gleiche Verbindung zu Jesus und zum Weinstock. Wir werden Situationen haben, wo wir vor Lebenskraft strotzen und dieser, ja, dieser Lebenssaft von Jesus, dass wir das spüren, von Freude erfüllt sind, das gerne weitergeben, unser Auftrag klar ist. Ich denke, diese Phasen gibt es, gibt es auch Phasen, vielleicht gerade äußerliche Anfechtung, Leid, Trauer, Schmerz, wo gefühlt diese Verbindung schwächer wird und diese Nährstoffe nur noch tröpfelnd irgendwie zu uns durchdringen. Und gerade für diese Phasen ist, glaube ich, diese Freude, das, einfach das Spüren, die Verbindung besteht und die Verbindung besteht noch, die ist dort am wichtigsten, weil wir dort, ja, vielleicht aus uns raus, die, wie gesagt, die Verbindung fast schon als gebrochen sehen, aber wir können uns an dieser Freude festhalten und genau in den Lebenslagen haben wir es ja auch am nötigsten, diese Freude. Den Bezug nochmal zum heutigen Sonntag, da heißt ja, oder ist der Sonntag Jubilate, was so viel heißt, wie jauchzet Gott alle Lande. Ich denke, dieses Jauchzen, dieses Freuen, das dürfen wir durchaus zum Ausdruck bringen, weil wir diese Verbindung zu ihm haben. Und was mir als letzten Punkt noch wichtig ist, beim in Verbindung bleiben, gerade dann, wenn wir denken, dass die Verbindung am Aufhören ist, am seidenen Faden sozusagen hängt, dann denke ich, dass uns der Zuspruch, den Jesaja gemacht hat über Jesus und über sein Kommen, und zwar ist er wie folgt: Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, in Treue trägt er das Recht hinaus. Also dieser Zuspruch ist, denke ich, da auch drauf anzuwenden und gilt uns auch, was diese Verbindung angeht. Jesus wird das geknickte Rohr nicht brechen, er wird diese Verbindung von sich aus nicht aufbrechen, wenn wir es nur irgendwie zulassen, dass die Verbindung bestehen bleiben darf. Ja, und dann zum dritten Punkt, zum Fruchtbringen. Das verbleibende Element und vom Weinstock, wir haben ja die Reben ausgedünnt, gereinigt, gehegt und gepflegt, sie sind mit dem Stamm verbunden geblieben und das wächst die Frucht und die Frucht ist irgendwann reif zur Ernte. Und jetzt ist die Frage, diese Früchte, die dort entstehen, das sind, wer profitiert davon, wer erntet die? Jedenfalls sagt der Text ganz klar, es sind nicht wir, die von diesen Früchten profitieren. Das äußert sich jetzt nicht in irgendwelchen Dingen in unserem Leben, die uns das Leben einfacher, lebenswerter, ja, unser Leben versüßen, in dem Sinn, wie wir es uns vielleicht vorstellen. Es heißt in Vers 8, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Der Zweck des Früchtebringens ist also, Gott zu verherrlichen. Ganz zu Beginn am Text steht Gott als ganz explizit benannt, der Weingärtner, und von ihm geht alles aus, er hat den wahren Weinstock gepflanzt, und am Ende vom Text ist wieder der Weingärtner genannt, also der die Früchte empfängt, und er soll dadurch verherrlicht werden. Auch hier ist wieder das Schöne, wie ich finde, dass es nicht wir zum einen sind, die diese Anstrengung hervorbringen und das Wachsen quasi fördern, und wir sind es aber auch nicht, die diese Belohnung dafür ernten. Gott wird dadurch verherrlicht. Und ich finde, dass das eng verknüpft auch mit diesem Bitten und in Erfüllung gehen, was wir in Vers 3 gelesen haben. Es kommt auf die richtige Motivation an, aus dem wir handeln und was uns wichtig ist. Und genauso sollte es eben nicht die Motivation sein, daraus Früchte für uns zu erzeugen oder diese Früchte für uns zu haben und zu genießen. Wir dürfen es, finde ich, als Vorrecht sehen, dass das Frucht nicht nur irgendwie uns nützt, sondern wirklich Gott verherrlicht. Und das ist die Zusage, dass Gott Wohlgefallen an diesen Früchten hat. Und Jesus hat ja zu seinen Jüngern gesagt, sie sollen Salz und Licht der Erde sein. Und im Satz danach heißt es, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Matthäus 5. Also man darf das durchaus auch erkennen, diese Frucht in unserem Leben, auch unsere Mitmenschen. Es ist nichts, was im Verborgenen passiert. Diese Frucht ist etwas, was man von außen erkennen kann und auch erkennen soll. Und ich habe mich gefragt, wie diese Früchte konkret aussehen können in unserem Leben. Also wie verherrlichen wir Gott? Und da ist im Predigttext in einem Atemzug mit diesem Verherrlichen steht das Jüngersein. Also letzten Endes alles, was durch das Jüngersein, also durch die Nachfolge von Jesus in unserem Leben entsteht, ist die gute Frucht, die am Weinstock wächst und die Gott verherrlicht. Und wir können uns jeder für sich persönlich fragen, was ist aus der Nachfolge mit Jesus in unserem Leben entstanden? Was ist daraus entstanden? Und wenn uns vielleicht spontan nichts oder wenig einfällt, dann denke ich, ist das nochmal eine Zusage auch aus dem Text, dass dieses Früchtebringen nicht optional ist. Also es steht nicht dran, wenn die Wachstumsbedingungen gut sind, wenn die kein Frost in der relevanten Wachstumsphase ist, wenn kein Schädlingsbefall ist, dann könnt ihr oder Einzelne vielleicht sehr gute Frucht bringen. Nein, es heißt, ihr bringt Frucht und nicht nur Frucht, sondern viel Frucht. Also allein die Verbindung zum wahren Weinstock wird dazu führen, dass wir viel Frucht bringen, wenn wir in Jesus bleiben und er in uns. Ich möchte zum Abschluss nochmal die drei Punkte zusammenfassen. Wir hatten zuerst das Reinigen. Das heißt, wir, jeder Einzelne von uns, aber auch als Gemeinde, dürfen die Reben am wahren Weinstock sein. Ohne, dass wir was dazu tun, ohne, dass es von uns ausgeht. Wir sind auserwählt und wir haben das Vorrecht, da das Trennende durch Jesu Blut entfernt worden ist und wir dazugehören. Das Entscheidende für uns, in Verbindung zu bleiben, das tun wir im Lesen vom Gottes Wort, im Gebet und im Halten von seinen Geboten. Und das soll unser Wunsch und das Gebet sein, mit ihm in Verbindung zu bleiben. Und dann haben wir die Zusage, dass es so geschehen und uns widerfahren wird und diese Verbindung bestehen bleibt. Und dann, wenn wir am wahren Weinstock bleiben, bringen wir letztlich viel Frucht, die Gott verherrlicht und nicht uns und die ihm Ehre erweist, auch vor unseren Mitmenschen. Und das Schöne an den drei Punkten ist, dass es sich gegenseitig bedingt. So heißt es ja ganz am Anfang vom Predigttext. Die Reben, die Frucht bringen, wird er reinigen, pflegen, dass sie noch mehr Frucht bringen. Also es bedingt sich positiv miteinander. Wenn nur einmal dieser Funken da ist und dieses Wollen und das Verlangen danach, dann wird die Verbindung gestärkt und gestärkt. Die Früchte wachsen und es werden mehr Früchte. Und deshalb denke ich, das will ich nochmal mitgeben, es sollte unser inneres Anliegen sein und auch unser Gebet, bei Jesus und in Jesus bleiben zu dürfen und zu können. Ich werde zum Abschluss dann noch mit uns beten und nach dem Gebet werden wir noch ein Lied singen, etwas älteres Lied, bei dir Jesus, bei dir Jesu will ich bleiben. Und ich finde, das ist eine schöne Zusammenfassung vom Predigttext, und auch dort geht es dann nochmal um den Weinstock und den Lebenssaft. Zum Abschluss will ich mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir zu deinen Jüngern gehören dürfen, dass du uns offenbart hast, wer du bist, wie du bist und wie du zu uns sein willst. Und du bist der wahre Weinstock und wir dürfen diese Kraft empfangen, die von dir ausgeht. Danke, dass du die Voraussetzung geschaffen hast, dass wir dazugehören dürfen, dass da nichts Trennendes ist und dass wir von uns heraus das auch nicht entscheiden können, am wahren Weinstock zu wachsen oder nicht, sondern dass du die Voraussetzung geschaffen hast. Danke auch, dass wir durch dich gute und reichliche Frucht bringen können, die Gott ehren wird. Danke für diese Zusage und auch danke, dass wir darum bitten dürfen, die Verbindung aufrechtzuerhalten und zu stärken. Und darum bitten wir dich, dass diese Verbindung in uns bleibt, dass die Verbindung zu dir bleibt und dass wir nicht versuchen, unsere Kraft und das, was in unserem Leben entsteht, aus den falschen Motivationen hervorkommt, sondern dass du die Quelle und die Kraft bist für das, was wir in unserem Leben tun und was für Früchte wir bringen. Und bitte ruf uns immer wieder oder führ uns vor Augen, was da Trennendes ist und wenn wir Gefahr laufen, aus den falschen Motivationen heraus Dinge zu tun und nicht aus dem Ansinnen, mit dir in Verbindung zu bleiben. Und zeig uns dort bitte, dass wir ohne dich gar nichts tun können. Amen.